Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Hallöchen, da sind wir mal wieder.
Ja, eigentlich ja mit dein nicht ganz so geliebtes Mahlzeit. Ne?
Naja, Mahlzeit ist noch ein bisschen hin. Also ja, Mittag.
Ja. Es fängt dauert. Ja so ab 11 Uhr an. Also
ja gut. Bei meiner Oma, da gab es immer pünktlich um 12 Uhr am Mittag.
Ja, ja, ja. Das kenne ich auch noch so, ja, ja. Wobei, das ist mir eigentlich auch nur am liebsten. Also allzu spät will ich dann auch keinen Mittag, ja.
Ja, es kommt immer darauf an, wann man aufsteht. Wenn man sehr früh aufsteht, dann kann man auch schon wieder relativ früh Mittag essen.
Ja. Hm? Okay. Ich halte es da dann eher schon wie die Hobbits.
Wie erstes halten die
Frühstück,
das?
Zweites Frühstück.
Ach so, ja, zweites Frühstück. Ja,
Mittag,
ja.
Ja. Und so weiter, ja.
Ah, ja. So 27 kleine Mahlzeiten am Tag sollten schon sein. Nee.
Oder wie war das? Süßigkeiten nur in kleinen Dosen.
Ja.
Ja, nee, mit den Herr der Ringe oder beziehungsweise die Hobbits sagen ja noch was.
Naja, klar sagt man das was, aber ich habe jetzt nicht an das...
Mit den Mahlzeiten? Nee, weil es gibt ja Frühstück, zweites Frühstück, den 11-Uhr-Imbiss, das Mittagessen, den Nachmittagstee, das Abendessen oder das Nachtmahl.
Also so tief war ich da jetzt nicht im Thema, was die Hobbits anbelangt. Das muss ich zugeben.
Und wie gesagt, das ist eigentlich auch so, wäre eigentlich auch so meine Idealvorstellung.
Wenn natürlich dann der Stoffwechsel auch so gut ist wie die Anzahl der Mahlzeiten, ist das natürlich alles okay. Aber wenn du das so schlecht verstoffwechselst und das Ganze legt sich in Fettpölsterchen nieder, das ist dann nicht so schön.
Was soll's?
Ja.
Da hast du auch was zum Anpacken.
Ja, musst du alles mit dir umherschleppen.
Das ist das Problem. Ja. Ich werde nie vergessen, als... mein Gott, der ist auch schon lange in Rente. Aber ich hatte mal, oder mein alter Stammfahrradladen.
Okay.
Da kam ich nach der Winterpause, der Laden hatte ja auf, aber wie gesagt, ich kam nach meiner Winterpause wieder in den Laden rein.
Mhm.
Und da hat er zu mir auch nur gemeint, hier, guck mal, das ist mein neues Fahrrad, ich habe da 20 Kilo dran abgespeckt. Oder ich habe da 20 Kilo an Gewicht eingespart. So hat er gesagt. Ich habe 20 Kilo an Gewicht eingespart. Mhm. Und ich noch so, wie soll denn das funktionieren? Selbst mit dem Carbonrahmen und den Anbauteilen und Leichtbau. Das Fahrrad hat doch vorher schon keine 20 gewogen. Wie will er das? Und seine Frau hat hinten nur gestanden und hat gelacht. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Die stand nur hinten und hat gelacht. Und ich stand auf dem Schlauch ohne Ende. Ja. Und dann sagt er nur, raffst du es nicht? Und ich so, nee. Hat er über den Winter halt 20 Kilo abgenommen.
Aber 20 Kilo, das hättest du eigentlich auch sehen müssen.
Ja, ich sag ja, ich stand so auf dem Schlauch und war nur auf dieses neue Fahrrad, was da hing, fixiert. Ja, geile Technik und so damals, ja. Und wie gesagt, Carbonrahmen, das war ja alles noch neu damals.
Mhm.
Und ich habe nur überlegt, wie willst du denn an diesem scheiß Fahrrad 20 Kilo ansparen? Aber er hat an sich selbst, an demjenigen, der halt fährt, ja, der auf dem Rad sitzt, ja. 20 Kilo gespart und ich so, oh, okay, sorry.
Naja, gut, ich meine, es kommt immer darauf an, wie viel derjenige gewogen hat. Wenn du 200 Kilo wiegst und nimmst nur 20 Kilo ab, das ist ja so, als ob ein Panzer ein Nummernschild verliert, das siehst du jetzt ja nicht. Aber,
auch schön gesagt, ja.
Aber wenn du 80 Kilo wiegst und nimmst dann 20 Kilo ab, das ist natürlich gravierend oder das sieht man natürlich. Ne?
Also das ist mir dann auch aufgefallen, dass er abgenommen hat. Aber wie gesagt, in dem Moment war ich halt nicht unbedingt jetzt auf die Person so fixiert, sondern aufs Rad.
Ja. So nach dem Motto, na jetzt, wo du sagst, sehe ich das auch.
Ja, genau. Ja. Und seine Frau stand da nur und hat gelacht.
Ja. Ja, aber 20 Kilo abnehmen, das ist schon mal eine
20 Kilo Ausnahme. Ist schon eine Ansage.
Ja, das ist schon super.
Ja.
Ja. Naja, gut.
So viel dazu.
So viel dazu. Ja.
Vielleicht ganz kurz nur. Wir hatten ja letzte Woche auch noch mal über die Switch gesprochen, also die 2 mit Release etc. Und dass ich gespannt bin, ob das alles funktioniert. Es hat funktioniert. Meine ist eingetroffen. Ich habe es auch schon eingerichtet. Habe auch schon ein, zwei Sachen runtergeladen. Habe es ausprobiert. Bin soweit eigentlich sehr zufrieden mit der Switch 2. Gerade so, was auch die Technik-Display betrifft, ist zwar nur in Anführungszeichen LCD-Display, aber trotzdem ein sehr schönes, gutes Display. Kein OLED, klar, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Display. Die Größe gefällt mir ausgesprochen gut, ist trotzdem immer noch, ich sag mal, für mich handlich. Ladezeiten sind halt Hammer. Also da hat Nintendo ja sowieso im Vorfeld schon was gesagt, da hatten auch einige, die halt schon Hands-on schon hatten, auch was dazu gesagt. Ist wirklich Tag und Nacht, ja, die Ladezeiten. Das ist wirklich schon nice. Also da dann nochmal die alte Switch in die Hand nehmen. Ja, also wir hatten da kurz vor der Sendung auch mal C64 und Diskettenlaufwerk und Kassette und Speedloader gesprochen. Ja. Das, wie gesagt, du willst da eigentlich auch, was die Ladezeiten betrifft, nicht mehr zurück. Ansonsten habe ich noch nicht so viel damit gemacht. Ich habe zum Beispiel auch das Dock heute Morgen erst ausgepackt und angeschlossen und dann festgestellt, dass das Dock nach dem Original-Netzteil schreit, um das mit dem Fernseher betreiben zu können. Ich hatte da ja ein anderes USB-C-Netzteil ausprobiert, was ich da eh an der Stelle hatte. Und ja, da meckert es halt. Ob es die Wattzahl ist oder ob es einfach nur das Fremdfabrikat ist, keine Ahnung. Muss ich nochmal ein bisschen testen. Aber ansonsten ein sehr guter erster Eindruck. Du hattest ja gesagt, deine steht noch original verpackt da.
Meine steht noch original verpackt. Genau. Ich bin noch im Entscheidungsprozess, weil ich hatte ja auch gesagt, dass ich sofort einen Abnehmer hätte und da habe ich eine Deadline, mich zu entscheiden, ob ich das Ding nun behalte oder nicht. Und ich habe jetzt noch eine Aufgabe vor mir am Wochenende, mich damit klarzukommen, was ich nun mache oder nicht. Und ich bin ja noch im Projekt PC unterwegs, also Gaming-PC unterwegs. Und an einer Stelle kann ich nur investieren. Und ja, meine Zeit ist jetzt auch nicht so großartig.
Ich wollte gerade sagen, Zeit ist halt immer die Frage, genau. Es ist zwar eine portable Konsole, aber trotzdem muss ja, wenn du am Steuer sitzt, kannst du auch nicht spielen. Ja, also von daher, selbst wenn du, wie gesagt, irgendwo eine Stunde im Auto unterwegs bist, hast du ja auch nichts gewonnen.
So ist es, genau.
Ja, von daher, Zeit ist da halt wirklich dann der Faktor. Ich bin so eigentlich schon zufrieden damit. Jetzt ist ja gerade Summer Games Fest gewesen oder es läuft ja noch die Entwicklertage und bla bla bla. Die Termine drumherum, ich bin mal gespannt. Alles. Man hat leider zu wenig für meinen Geschmack in Bezug auf die Switch 2 gehört. Aber da ist eh die Frage, inwieweit Nintendo da mit einer eigenen Direct vielleicht nochmal irgendwie was ankündigen will. Und ansonsten ein paar nette Ankündigungen auf dem Summer Games Fest. Ich bin mal gespannt, was, wie gesagt, was an News die nächsten Tage da jetzt noch kommt. Gerade für die Switch 2, ja, gerüchteweise soll da eventuell auch noch Diablo 4 und Assassin's Creed und sowas kommen. Bin ich mal gespannt, ja. Es sind ja alle, Assassin's Creed ist ja ein Ubisoft-Titel. Ubisoft hatte ja Star Wars schon angekündigt, also von daher nicht ganz so weit weg. Diablo würde, denke ich mal, für Blizzard Sinn machen. Auf der Switch gab es ja auch schon Diablo 3, also von daher wäre das eigentlich, denke ich mal, auch ein ganz gutes Ding noch, wenn das käme für die Switch 2 jetzt. Aber ja, muss man mal abwarten, ob da wirklich eine Ankündigung noch kommt und wann die dann kommt.
Ja, schauen wir und mal.
Mario habe ich noch nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ja, was schade ist, ist, dass bei der Konsole einfach nur ein Download-Code dabei
ist. Das habe ich auch gehört und das gesehen.
Das ist halt schade. Sehr schade.
Ja.
Da hätte man vielleicht doch nochmal in ein Modul investieren können.
Ja.
Und zwar nicht nur in ein Key-Modul, sondern wirklich.
Richtiges. Ja,
richtig, ja.
Ja.
Gerade weil anscheinend der Download, ich habe es nur gelesen, also ich habe mir es noch nicht angeguckt, ich habe den Code noch nicht eingelöst, ich habe nur mal kurz online geguckt und anscheinend ist der Download 22 GB, also über 20 auf jeden Fall, was mit meiner kleinen Leitung da ja auch schon wieder Stunden an Spaß betrifft.
Ja, Wartezeit,
also an geraubtem Spielespaß.
Lebenszeit, ja.
Da muss ich mal gucken, wie ich das mache und wann ich ihn einlöse und vor allem wann und wie ich das Ding runterlade. Aber muss man mal gucken. Ja,
ja, das musst du ja auch am Stück runterladen. Es gibt ja keinen Download-Manager in dem Sinne. Ne? Das heißt, wenn du jetzt
Download wird unterbrochen, zumindest bei der alten Switch war es so, der Download wird unterbrochen, wenn du ein Spiel lädst, was auch eine Online-Komponente hat.
Okay. Ja. Also er setzt dann wieder an, wenn er jetzt, sagen wir mal, 10 GB runtergeladen hat, setzt dann nahtlos wieder an und macht dann weiter. Okay.
Ja. Also es ist im Endeffekt. Aber du könntest nicht im Hintergrund runterladen, wenn das Spiel auch, wie gesagt, eine Online-Komponente hat. Ja.
Okay, aber du musst jetzt nicht jedes Mal neu anfangen, nein, wenn jetzt der Download unterbrochen wird, aus irgendwelchen
die
Gründen.
Die Zeiten sind Gott sei Dank
eigentlich vorbei. Ich habe ja nur, ich habe ja keine Switch gehabt und bin da jetzt, eventuell bin ich ja neu im Spiel, im wahrsten Sinn des Wortes und habe da jetzt keinen Plan. Ja, genau. Mal schauen. Ja. Naja, mal gucken, ob ich da einsteige oder nicht.
Ja. Wenn nicht, denke ich mal, wird es auch kein Problem sein, wenn du in ein paar Monaten dir eine kaufen willst. Da dürfte auf jeden Fall genug da sein. Von daher.
Ich muss mal gucken. Ich bin sehr überrascht, dass ich überhaupt so geduldig bin und da was Originalverpacktes stehen lassen kann, was mich eigentlich sehr interessiert. Also das
wundert mich. Einige, also ich habe jetzt hier bei uns jetzt nichts gehört gehabt, aber aus den Staaten gab es einige Meldungen. Gerade bei Vorbestellungen und In-Store abholen hatten anscheinend einige Stores die Kaufbelege an die Verpackung vorne drauf getackert. Und obendrauf liegt ja die Konsole. Und dann sind anscheinend einige von diesen Heftklammern in die Displays
getroffen.
Ja, das war natürlich sehr, also ich fand sowieso die Verpackung an sich okay, aber gerade auch die Lage von dem Gerät obendrauf, so wie es verpackt war, fand ich schon ein bisschen schwierig, das hätte man definitiv besser lösen können, aber wie gesagt, generell da so ein Ding an das Teil zu heften und nicht zu kleben,
finde ich sowieso schon schwierig. Kann man doch mit Tesafilm machen oder so. Also.
Ja. Entweder legt man bei, dass es eh schon in der Tüte ist, weil in der Regel, viele nehmen es ja in der Tüte dann mit, gerade wenn sie vielleicht noch sich eine Karte mitnehmen oder vielleicht was anderes, was sie gerade noch brauchen. Oder vielleicht auch noch an Zubehör. Nicht jeder hat halt diese Komplettpakete bekommen von Nintendo. Wenn du dann halt Kamera oder sowas noch mitnimmst, einzeln, bist du wahrscheinlich mit der Tüte unterwegs, da muss man dann nicht einen Beleg irgendwie an die Packung heften. Ja.
Ja. So ist das.
Das war halt schade, ja.
Naja, da muss man. Ja, gut, das ist dann reklamationspflichtig. Da hat der Kunde ja keine Schuld dran letztendlich.
Ja, aber wenn die Dinge abgezählt im Laden stehen.
Ja, ist dann blöd.
Das ist natürlich dann echt schade.
Ja, die liegt ja voll mit dem Display nach oben in der Verpackung. Das habe ich auch schon gesehen. Ich habe ja ein paar Unboxing-Videos mir angeschaut oder besser gesagt zwei, weil wenn du eins gesehen hast, hast du ja im Endeffekt alles gesehen. Musst du jetzt ja nicht nochmal mehrere anschauen. Und das habe ich auch gesehen. Sie sagt da relativ offen in der Verpackung. Und sie haben auch nicht auf Folie verzichtet. Also sie haben sich da wirklich, man hätte das ein bisschen schöner und umweltfreundlicher gestalten können. Aber Nintendo ist da wohl noch nicht so ganz ökologisch unterwegs, wie man es gerne hätte.
Ja.
Ne? Na gut, ich sage da jetzt nichts weiter zu. Es gibt da
also die Verpackung an sich ist, wie gesagt, nicht schlecht. Ja, aber man hätte das doch ein bisschen schöner lösen können. Ja.
Ja gut, aber was soll's, da muss man durch.
Ja, genau.
Hilft ja alles, nichts.
Ja. Gut. So viel dazu, würde ich mal sagen.
So viel dazu, dann lass uns doch mal versuchen, in die Sendung einzusteigen. Wir sind jetzt ja ganz kurz vor der WWDC, das ist ja jetzt quasi allerhöchste Eisenbahn, dass wir nochmal vor der WWDC eine Sendung aufnehmen können. Und deswegen würde ich sagen, lass uns heute auch gar nicht so tief in diese ganzen Last-Minute-Gerüchte einsteigen, weil wenn der ein oder andere Hörer es sowieso nach der WWDC vielleicht hört oder zeitversetzt, dann bringt das ganze Orakeln und das ganze Glaskugelschauen ja auch nicht so viel. Und dabei habe ich gerade gesehen, ich habe ein kleines Thema übersehen, was ich gerade noch ansprechen wollte, bevor ich jetzt in diese WWDC-Geschichte einsteige, nämlich Instagram soll jetzt nativ fürs iPad kommen. Nachdem ja WhatsApp schon released worden ist, soll jetzt auch Instagram kommen. Die arbeiten angeblich mit Hochdruck an Instagram als native App. Und das soll angeblich noch dieses Jahr kommen. Nach 15 Jahren. Gut. Ich vermute mal, dass die Konkurrenz in Form von TikTok, die, wo es ja schon eine native iPad-App gibt, doch mehr oder weniger Druck in Anführungsstrichen auf Meta ausgeübt hat und dass sie sich jetzt irgendwo dazu auch bemüht fühlen, jetzt doch mal Instagram nativ für das iPad zu bringen.
Na, wobei, was ist denn bitte das Problem?
Also technisch gesehen sehe ich da keine Probleme. Mhm. Aber ich vermute auch mal, das hat sich jetzt auch dazu bewogen, halt die Konkurrenz und dass sich ja Instagram im Laufe der Jahre auch total verändert hat. Zu einer ganz anderen Plattform, als sie früher einmal gewesen ist. Früher war es wirklich eine reine Bilderplattform. Und jetzt ist ja mehr oder weniger das Ganze eine Werbeplattform von mehr oder weniger erfolgreichen Influencern geworden, die da irgendwelche Produkte anpreisen, in Anführungsstrichen, um das jetzt mal ein bisschen polemisch und überspitzt auszudrücken. Mhm. Und durch diese ganzen Videos, die dazugekommen sind und Livestreams und was es nicht alles gibt, ergibt es natürlich auch mehr Sinn, dass man das jetzt auch auf dem iPad hat. Finde ich. Hätte man schon viel früher machen können, aber okay. Besser spät als nie.
So ungefähr, ja. Hm.
Gut, und jetzt lass uns doch nochmal so ein wenig über die WWDC sprechen und was das im Vorfeld alles so mitbringt. HomeOS, der Name wurde jetzt dementsprechend als Markenrecht eingetragen. Und das Kuriose ist, das Ganze wurde schon mal zuerst Oktober 2024 in Liechtenstein registriert. Da ist die Marke oder die Marke oder das Markenrecht HomeOS zuerst aufgetaucht. Und natürlich ist das in Form einer Briefkastenfirma entstanden oder die Briefkastenfirma hat sich diese Marke gesichert. Die hört aber letztendlich logischerweise auch zu Apple. Das ist ja ein probates Mittel bei Apple. Das haben sie ja schon öfter gemacht. Vision OS war ja genauso, wurde ja auch genauso gesichert oder der Begriff oder das Markenrecht auf Vision OS wurde ja genauso gesichert. Und jetzt ist halt auch HomeOS in ganz, ganz vielen Ländern aufgetaucht. Allerdings, wie gesagt, zuerst in Liechtenstein im Oktober 2024. Also kann man davon ausgehen, dass auf der WWDC in irgendeiner Art und Weise was mit HomeOS kommen wird oder HomeOS das erste Mal offiziell als Name fallen wird. Und vielleicht sehen wir ja auch Hardware in Form von HomePad oder dem HomePad, was ja auch prognostiziert worden ist, dass das dieses Jahr noch kommen soll. Aber ob es sich auf der WWDC materialisiert, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Oder ob sich überhaupt Hardware auf der WWDC zeigen wird. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Also ich habe das schon abgeschminkt, dass wir jetzt einen Mac Pro sehen werden oder sonstige Hardware-Geschichten. Das bezweifle ich. Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht unbedingt, ja.
Vielleicht so Kleinigkeiten, vielleicht AirTags 2 oder so. Irgendwas.
Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir wirklich eine Überraschung bekämen in diese Richtung. Dass da irgendeine Hammer-Ankündigung kommt, aber richtig, also rechnen tue ich nicht damit. Ne.
Nein, also ich rechne mit keiner Hardware, vielleicht höchstens dieses HomePad oder wie das Ding auch heißen mag, das ist vielleicht das höchste der Gefühle, weil das auch in der letzten Zeit immer mal wieder in den Gerüchten aufgetaucht ist, auch in den letzten Wochen. Das letzte Gerücht war ja, dass eine Feature reduzierte Version kommen soll und dass die jetzt als zeitnah vorgestellt werden soll, aber ob das die WWDC ist und ob die WWDC der richtige Ort dafür ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das muss man halt sehen. Und normalerweise ist ja auch die WWDC kein Ort, wo man sehr viel Hardware vorstellt. Es ist zwar immer mal wieder vorgekommen, aber es ist ja nicht der Regelfall, dass das passieren wird. So, und allgemein werden so die ganzen Prognosen so ein bisschen nüchtern und schwarz gemalt, würde ich sagen. Mark Gurman hat sich dazu nochmal geäußert, dass das Ganze relativ enttäuschend sein wird in Richtung KI und dass die Fortschritte, die auf der WWDC präsentiert werden, relativ enttäuschend sein werden, was KI beanlangt. Und dass Google und die OpenAI etc. weiterhin erstmal die Klassenprimusse sein werden und dass man da halt sehr wenig in diese Richtung sehen wird. Hauptaugenmerk soll wohl auf die komplette Überarbeitung der Darreichungsform sein, der Visualisierung, soll ja alles gläsern werden, es soll sich alles in Richtung Vision OS orientieren und es soll ja eine plattformübergreifende Überarbeitung geben von allen Plattformen, von WatchOS bis macOS, soll sich ja alles mehr oder weniger angleichen optisch. Und das soll wohl so das Hauptaugenmerk sein, was wir dieses Jahr auf der WWDC sehen werden. Natürlich mit den dazugehörigen Funktionen, die jetzt in die jeweiligen Betriebssysteme reinkommen. Aber das soll wohl eine relativ bescheidene, in Anführungsstrichen, WWDC werden. Das würde auch wiederum erklären, warum sie bei Gruber in der Talkshow nicht auftauchen wollen, weil sie eventuell gar nicht so viel haben, was sie dieses Jahr präsentieren können und keinen Bock haben auf diese Fragen und so weiter. Ja,
es wurde ja auch schon spekuliert, ob sie irgendwie halt genau Fragen aus dem Weg gehen wollen oder unangenehmen Fragen halt aus dem Weg gehen wollen. Man weiß es halt nicht, ja. Es ist halt auch die Frage, was kommt nicht. Ich würde momentan sowieso alle Features oder auch gerade neuen Funktionen, die sie zeigen, ein bisschen ja mit einem Fragezeichen versehen wollen, weil Apple sich ja momentan auch wieder mit der EU ein bisschen, was heißt bisschen, streitet, was die Auslegung halt der DMA und sowas betrifft. Apple interpretiert ja die Vorgaben etwas anders oder die Gesetzeslage etwas anders als die EU das eigentlich gemeint hat, beziehungsweise sagt, wie sie es meint. Und die Frage ist ja, oder Apple hat ja auch gesagt, die EU muss da vorsichtig sein. Es könnte dann einfach bedeuten, dass in Zukunft Features in der EU nicht gebracht werden können, die halt im Rest der Welt eventuell erscheinen. Aufgrund der Gesetzeslage.
Ja, da gab es ja auch eine sehr gewagte These, das hatte ich eigentlich etwas später in der Sendung drin, das Thema, aber wir können das jetzt passenderweise einbauen, dass ja AirDrop eventuell in der EU abgeschaltet werden soll.
Ja, inwieweit bestehende Features halt wegfallen, ist halt immer die Frage, wie das halt jetzt mit der oder wie das ausgeht, was halt jetzt so die aktuellen Gespräche halt zwischen Apple und der EU betrifft. Aber für neue Features, wie gesagt, alles, was gezeigt wird, würde ich momentan ein bisschen schwierig sehen. Gerade wenn es Features sind, die Begehrlichkeiten auf anderen Plattformen halt wecken können, beziehungsweise auf anderen Plattformen erwecken können, wo man sagen könnte, das sind Features, die Apple halt auch anderen zugänglich machen muss.
Naja gut, aber das kann ja jetzt nicht der Grund sein, warum Apple eventuell sich zögerlich verhält, neue Features und neue Funktionen einzubauen. Das darf ja nicht der Ansatz
nicht
sein.
Nicht im Rest der Welt, aber halt EU.
EU, ja.
Wie gesagt, dass halt Features oder neue Features und gerade halt übergreifende Features, wie zum Beispiel ja AirDrop, ja, dass das halt Sachen sind, die bei uns halt zum Beispiel oder in der EU halt nicht kommen, weil du solche Features halt für andere Plattformbetreiber beziehungsweise Entwickler halt offen gestalten musst oder denen halt Zugang dazu gewähren musst.
Also ich kann mir schwer vorstellen, dass jetzt AirDrop abgeschaltet wird von Apple in der EU, weil das ist so ein essentielles Feature, was auch sich, sagen wir mal, nicht nur in der Apple-Bubble etabliert hat, sondern auch, das hat sich so weit etabliert, auch an die Nutzer, die werden mehr oder weniger nicht so viel Ahnung haben und die nicht so technikaffin sind. Also AirDrop ist so angekommen in der Community. Und wenn sie das streichen, ist das, denke ich, auch ein essentieller Einschnitt. Und ich glaube, das würde ganz schwer nach hinten losgehen.
Ja. Wobei streichen, wie gesagt, würde ich ja noch nicht mal unbedingt jetzt. Es ist halt die Frage, welche neuen Funktionen dafür oder andere Funktionen, die halt darauf aufbauen oder ähnliche Funktionen bieten, halt dann gar nicht erst kommen. Oder inwieweit halt AirDrop weiter beschnitten wird, um das halt einigermaßen.
Man hat es ja bei Apple Intelligence gesehen, es kam ja auch wesentlich später in der EU. Es wurde ja dann auch ein bisschen angepasst an den einen und den anderen Stellen. Und dieses iPhone Mirroring, das hat man ja bis heute nicht in der EU. Das haben ja, wie gesagt, das hat Apple ja dementsprechend auch noch nicht lokalisiert. Ne? Mhm. Ja. Gut, letztendlich ist das auch so keine gewichtige Funktion, jedenfalls nicht so gewichtig wie AirDrop. Ich meine, AirDrop ist schon ein Klebstoff, was das ganze Ökosystem attraktiv und zusammenhält im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich glaube, da würden sie sich kräftig ins eigene Knie schießen, wenn das rausgestrichen würde. Ja. Also keine gute Geschichte. Aber es ist ja nicht der Fall, dass es auch kommen wird, ist ja noch nicht gesagt, dass es kommen wird. Ja. Das war ja nur eine These von einigen Analysten, die gesagt haben, das könnte Apple rausnehmen und rausstreichen. Und ich glaube, das würde auch der ein oder andere Nutzer nicht verstehen, auch wenn Apple sich dazu äußern wird, naja, das haben wir ja gemacht, weil die EU mehr oder weniger uns dazu zwingt. Mhm. Das ist dem Kunden relativ egal, wer jetzt schuld daran ist oder nicht. Das Ökosystem verliert an Attraktivität und wer da jetzt dran schuld ist, das ist, denke ich, dem Kunden relativ wurscht.
Genau. Ja.
Und das würde mir auch wehtun.
Ja? Ja, klar, das ist eine Funktion,
die brauche ich. Also die brauche ich fast täglich. Also es ist ja jetzt nicht nur Dateien. Vor allem
auch mit anderen zusammen halt hier auch. Ja.
Eben, es ist ja jetzt nicht nur die Dateien auszutauschen oder Dateien zu transferieren. Es ist ja auch Kontaktdaten zu transferieren, genau. Etc. Das ist ja, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch das ganze System durch, das Ganze. Mhm. Ja. Also ja, und wenn dann immer mehr an diesen Stellen gestrichen wird, dann kannst du ja auch gleich zu Android gehen, ne?
Ja.
Bisschen überspitzt gesagt, aber die Plattform verliert dann natürlich an USPs. Na, ich bin gespannt, wie enttäuschend in Anführungsstrichen die WWDC werden wird. Es wird ja da von einigen wirklich der Teufel an die Wand gemalt. Bin ich gespannt.
Das kann man sagen, ja.
Und es muss ja auch irgendwas, es bringt ja nichts, wenn du das kosmetisch gestaltest, das Ganze, es muss ja auch was unter der Haube passieren. Ne? Also alle reden von einer neuen Darreichungsform. Ja, mein Gott, wenn die Technik nichts taucht, dann nützt das schönste Äußere nichts, ne? Letztendlich. Da muss ja auch was passieren. Endlich mal ein stabiles macOS.
Ja, ganz so schlimm ist es ja auch nicht.
Naja, sagen wir mal so, wir hatten schon mal bei Apple stabilere Systeme. Wir hatten natürlich auch schon instabilere Systeme, aber so das Stabilste ist das natürlich auch nicht, was wir im Moment haben mit Sequoia. Naja, bin ich gespannt. Ja.
So, kleiner Blick. Notier dir mal die Stelle, ich muss gerade mal kurz gucken gehen.
Ja, oder ich gehe da einfach mal weiter. Vielleicht machen wir es mal so. Ich weiß ja nicht, wie lange dein Babysitten bei dem Hund dauert.
Nicht lange. Ich gehe nur kurz gucken, was die gerade für einen Aufstand geprobt hat.
Ja, dann gucken wir mal.
Also falls die Hörer da was gehört haben sollten und du das nicht rausnimmst, dann, wie gesagt, das war unser Welpe.
Mehr Authentizität im Podcast. Ich versuche jetzt mal weiter zu podcasten. Ein
paar Sekunden, ich bin gleich wieder da.
Okay, bis gleich. Ja, der Thomas geht jetzt mal babysitten und ich versuche jetzt mal die Stelle zu überbrücken. Vielleicht ist es auch eine gute Übung, mal in Zukunft, wenn der Thomas mal nicht da ist, eine Solo-Folge aufzunehmen. Aber ich bin ja eigentlich nicht so der Solo-Podcaster, weil ich ja mehr oder weniger gewohnt bin, einen Gegenüber zu haben. Aber mal sehen, wenn die Not groß ist, ist man eventuell auch dazu gezwungen, so ein paar Neuigkeiten dann solo in das Mikrofon einzusprechen. Ist aber leider nicht so meine Baustelle. Aber ich höre, der Thomas ist, glaube ich, schon wieder da, höre ich.
Ja, ja. Ich habe ja gesagt, paar Sekunden.
Paar Sekunden, aber du bist ja sehr schnell, das ist schön. Der
ist wieder eingeschlafen.
Das ist gut. Wer schläft?
Es ist die Frage, ob sie geträumt hat oder ob sie sich vielleicht kurz gemeckert hat, bevor sie eingeschlafen ist, aber sie schläft jetzt.
Ja, mein Gott, wer schläft, der sündigt nicht.
Genau.
Obwohl es gibt Leute, die können, glaube ich, sogar im Schlaf sündigen. Grüße nach Amerika. Gut, ich habe eigentlich nur erzählt, dass das vielleicht eine ganz gute Übung ist, vielleicht auch irgendwann mal gezwungenermaßen einen Solo-Podcast aufnehmen zu müssen. Deswegen, wenn du irgendwann mal nicht können solltest und unser Aushilfs-Podcaster, der liebe Thorsten, mal keine Zeit hat. Aber okay, schauen wir mal.
Ich musste da heute Morgen, als ich aufgewacht bin, an den Coffee Break noch denken.
Ich denke da auch öfter mal dran. Das waren noch die goldenen Zeiten des Podcastings. Da war die Konkurrenz noch nicht so groß. Ja, es ist so. Oh Mann, was waren das für Hörerzahlen? Was war das für Impact im Markt, den wir da hatten?
Es war ein gutes, funktionierendes Format.
Ja.
Mehr will ich jetzt da erstmal nicht sagen.
Ich auch nicht. Leider ist es nicht mehr existent. Ja. Aber okay. Was soll man über vergossene Milch jammern? Es hilft ja auch nichts.
Ja, genau.
lass uns lieber über die aktuelle Namensspekulation sprechen. Es soll ja macOS Tahoe heißen. Das ist ja ein kleiner See, der irgendwo in den Bergen ist und eine sehr schöne Optik hat. Also alles sehr schön gläsern, sehr schön glitzernd. Da haben ja auch schon wieder ganz viele Analysten davon abgeleitet. Ja, das nähert sich natürlich auch der Optik an. Das wird ja alles gläsern, alles durchsichtig und alles transparent. Und das passt dann auch zum Namen etc. Also naja gut, man kann auch sehr viel hineininterpretieren, ob das wirklich Tahoe heißen wird oder nicht. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall besser auszusprechen als Sequoia, finde ich.
Ja.
Und ob sie dann überhaupt dem ganzen macOS noch einen Zusatz geben werden, wenn sie ja jetzt sowieso alles angeblich auf 26 enden lassen wollen, ist da nochmal eine ganz andere Geschichte. Man weiß ja nicht, ob die Tradition beibehalten wird.
Jo.
Ja. So, ich glaube, mehr müssen wir jetzt über die WWDC gar nicht sprechen, weil das sehen wir dann in der nächsten Woche. Und wir werden jetzt wahrscheinlich auch keine Sondersendung machen. Wir werden das in Ruhe sacken lassen und dann in gewohnter Form am nächsten Wochenende darüber sprechen. Nehme ich mal an. Gehe ich von aus.
Ja.
Ja. Es bringt ja nichts. So, lass uns noch ein wenig über das iPhone 17 sprechen, was dann irgendwann im September wahrscheinlich vorgestellt wird. Da gab es ja wieder sehr interessante Überschriften und sehr tolle Interpretationen der Aussage. Und man kann es auch missverstehen. Man muss da etwas tiefer hineinschauen. Es gibt da einen Leaker, der gesagt hat, es wird kein ProMotion-Display geben. Für die Basismodelle und für die Air-Geräte, also für das ganz dünne Gerät. Das bedeutet aber nicht, dass es keine höhere Bildwiederholfrequenz bekommt, weil ProMotion bedeutet ja letztendlich nur, dass es sich dynamisch verhält, das Display, zwischen, ich weiß nicht, wie tief die Zahl geht, ich glaube sogar 7 Hertz runter, keine Ahnung, also im unteren Herzbereich bin ich jetzt nicht kapitelfest, aber dass es sich zwischen einer gewissen Bildwiederholfrequenz dynamisch bewegt, bis maximal 120 Hertz rauf. Und die Aussage ist, dass es zwar ein höherwertigeres Display bekommt mit 120 Hertz, aber kein ProMotion-Display. Da haben jetzt viele herausinterpretiert, dass es jetzt weiterhin bei den 60 Hertz bleiben soll. Nein, die haben nur die Aussage ProMotion-Display falsch interpretiert und das falsch eingeordnet. Augenmerk ist halt auf ProMotion. Es soll dann statische 120 Hertz bekommen und halt keine dynamische Bildwiederholfrequenz. Angeblich.
Ja, wobei muss es ProMotion, also die Variable Refresh Rate sein, wenn du eventuell hingehen würdest und hättest zwar eins, was bis 120 kann, aber du machst je nach Bedarf 30, 60, 90, 120 zum Beispiel. Ich würde auch sagen, eine Variable macht definitiv Sinn.
Ja.
Gerade in Bezug auch auf Batterieverbrauch. Und den Features, die halt das OS mittlerweile bietet.
Always-on-Display ist genau. Halt nur mit ProMotion realisierbar.
Ja. Gerade da, wie gesagt, wird es definitiv Sinn machen. Vor allem die paar Cents, ja, das ist ja auch wieder die Frage. Ja. In dem Scale, den du da hast, es ist ja jetzt kein 100-Dollar Aufpreis ja, im EK
für Apple. Ja, also Ich verstehe auch nicht.
Das sind Features, die willst du vielleicht für deine Pro-Geräte aufheben. Nur die Frage ist ja, inwieweit wäre sowas, wie gesagt, Basismodell hin oder her, okay, lass es weg, ist ein Pro-Feature.
Ja.
Aber gerade auch beim Air, was ja schon eine kleinere Batterie hat.
Ist ja auf jede Stromsparfunktion genau. Angewiesen, um den Akku dementsprechend nicht zu strapazieren. Ja.
Da gibt es zwar auch wieder die Gerüchte, dass Apple speziell für das Air halt auch wieder eine MagSafe-Batterie bringen will.
Ja, 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 ja. Aber super ist doch
dünn und nice.
Ist doch scheiße.
Nee, scheiße nicht. Das wäre ja. Schön. Apple ist ja auch ausgestiegen aus dem MagSafe-Batteriegeschäft.
Ja, aber das gibt es okay. Aber dass man das deswegen auf den Markt bringt, um die schlechte Akkulaufzeit zu kompensieren und den Nutzer sowas anzubieten, ist doch eigentlich eine blöde Idee.
Das Gerät macht sowieso nur Sinn, wenn du, sagen wir mal, 60-70% mit der Akkulaufzeit abdecken kannst, oder wenn 60-70% deiner Kunden trotzdem mit ihrer Nutzungs- oder mit ihrem Nutzungsverhalten auf mindestens mal einen Tag Akkulaufzeit kommen. Was für meinen Geschmack auch schon wieder zu wenig ist.
Aber ja,
das aber musst du auf jeden Fall schaffen, weil ansonsten macht das Gerät doch gar keinen Sinn.
So sehe ich das auch, aber ich habe von einigen Leuten gehört, die jetzt das Edge im Einsatz haben, also das dünne von Samsung, dass sie Probleme haben, über einen Tag zu kommen.
Ja, okay, das ist halt mir die Frage, wie nutzt du das Ding, wenn du
ja, also nach meiner Meinung, ist dieses dünne Gerät von Samsung nichts für Heavy User. Und das Apple-System oder das Apple-Air-Gerät wird wahrscheinlich auch nichts für Heavy-User sein.
Selbst mit meinem iPhone 13, ja, das ja immer noch eine sehr gute Akku-Qualität hat, habe ich an Tagen, wo ich wirklich lange unterwegs bin, zum Beispiel auf Turnieren, und da rumsitze und viel nebenher noch am Spielen in Anführungszeichen, halt Instagram, Social Media, bla bla bla, lesen, Podcasts, YouTube, ja, surfen, mache, wird's eng, mit dem Ding über einen halben Tag zu kommen. Oder sagen wir mal so ein Dreivierteltag. Wird das echt eng, ja, wo du siehst, dass die Batterielaufzeit, klar, weil du hast natürlich das Ding auch an, nutzt das, hast viel 3G noch im Betrieb, beziehungsweise 3G,
4G.
Mobilfunk halt noch im Betrieb, ja. Was natürlich auch Batterie einfach zieht. Und da wird es echt eng. Und wenn du dann noch ein Gerät hast wie das Edge oder wie wahrscheinlich das Air dann von Apple in Zukunft, da käme ich in solchen Fällen nicht hin.
Ja.
Klar, dass ich mir da aushelfen kann. Okay, ja, und mein normaler Tag ist ja nicht so ein Tag. Aber wie gesagt, da wird's halt schon verdammt eng. Und wenn du solche Tage ständig hast, weil dein Nutzungsverhalten einfach da ein anderes ist, oder du in dem Bereich vielleicht auch als Content Creator unterwegs bist und da viel von unterwegs aus noch vielleicht am Content produzierst mit deinem iPhone, dann ist das kein Gerät für dich. Ja.
So ist es. Ja. Ja. Deswegen.
Dann ist es nett für ein Unboxing oder für einen Tag am Meer oder so, ja.
Schönes
aber
Lied.
Ansonsten, ja. Aber ansonsten, sorry. Da.
Ja. Nein, also es kommt natürlich, wie gesagt, auf das Nutzungsverhalten an, ne? Ganz klar. Und wenn jemand da nur so ein gelegentlicher Nutzer ist und der recht wenig mitmacht und andere Prioritäten hat, dann ist das meinetwegen okay. Aber okay, man wird sehen, wie Apple das Ganze umsetzt, wie groß der Akku wirklich sein wird und wie gut dieses KI-Akku-Management sein wird, was ja in der Gerüchteküche unterwegs ist, dass wir da ein ganz hervorragendes Akku-Management bekommen werden. Da bin ich gespannt. KI kann man ja halt letztendlich überall vorschreiben. Ja,
wobei das ist auch überall immer nur so ein Heftpflaster irgendwo draufgeklebt, ja, weil einen kleinen Akku. Wie gesagt, sobald du da was machst mit dem, oder viel machst mit dem Gerät, wird es halt eng, was einfach dieser kleine Akku betrifft. Und dann ist auch, wie gesagt, so ein MagSafe-Akku eigentlich auch nur eine Notlösung, weil sobald das für den Nutzer zur Standardlösung wird, brauche ich auch mir kein Air kaufen.
Hätte er sich gleich ein dickeres Gerät größeren Akku kaufen können, ja.
Und vielleicht auch den besseren Kamerasystem, ja.
Zum Beispiel.
Je nachdem, was dann wirklich an Sensoren drin ist oder welchen Kompromiss du dann gerade auch im Vergleich zu einem Pro oder so eingehen musst, ja, was ja auf jeden Fall eine bessere Akkulaufzeit hat und vielleicht auch das bessere Kamerasystem.
Ja, so sehe ich das auch.
Also
ja.
Das ist echt, klar, wenn ich fancy, schmancy da das Gerät unbedingt haben will und mir das so gut gefällt und das halt schön zu mir passt oder wie gesagt, ich dieses dünne halt haben will, okay, klar, dann muss ich eventuell mit dem Kompromiss dann auch leben können, aber
ja.
Ich bin so gespannt auf die Akkulaufzeiten von dem Ding, weil ich habe ja auch gesagt, das wäre eventuell auch sowas für mich und ich wäre bereit, durchaus Abstriche auch im Kamerasystem im Vergleich zu den anderen aktuellen iPhones zu machen, nicht unbedingt jetzt zu meinem 13er, also wenn das schlechter sein sollte.
Als ja, das glaube ich ja nicht.
Würde es auch schon wieder Eben kommt, oh, glaube ich, jemand nach Hause. Wäre es auch wieder ein Ausschlusssystem. Aber ja, sorry, aber.
Ja, nein, das wird man sehen. Und ich glaube, da muss man auch noch ein paar Wochen abwarten nach dem Release, dass man da auch realistische Werte hat von dem Akku. Weil gerade wenn ein Gerät neu ist, dann gerade nach dem Einrichten etc., dann muss der Akku sich erstmal zurechtruckeln und das Betriebssystem zurechtruckeln. Und das wird dann erst Wochen später wirklich realistische Daten geben, wie gut oder wie schlecht der Akku ist.
Das ist ja das Phänomen, was wir immer haben bei neuen Geräten, dass es welche gibt, die über die Akkulaufzeit am Anfang oder von dem neuen Gerät halt meckern, wo sie gerade hier ein riesen Backup irgendwo einspielen.
Genau.
Wahrscheinlich am besten noch über die Cloud, ja, und dann die ganzen Bilder erstmal runtergeladen werden müssen, ja, die riesen Fotolibrary oder die ganzen Videos oder was sonst an Daten da irgendwo in der Cloud hängt. Das geht natürlich auch zulasten der Akkulaufzeit, weil
absolut
der Sync einfach die ganze Zeit stattfindet. Und bis das erledigt ist, je nachdem, welche Verbindung man halt hat, kann das ein bisschen dauern, was natürlich auch zulasten des Akkus geht. Deswegen, wie du schon gesagt hast, da muss man die ersten Tage einfach abwarten.
Richtig.
Und gerade beim Air, wie gesagt, bin ich da echt gespannt. Also wenn es denn überhaupt kommen sollte, und es ist ja noch ein bisschen hin. Ja,
naja, ich meine, ja, man jetzt, hört ja aus, ja seit Monaten aus ganz vielen Gerüchteküchen dieses Gerücht, und ich gehe da schon von aus, dass Apple das zeigen wird. Oder dass Apple da was vorstellen wird.
Ja. Also ich hoffe mal nicht, dass sie beim Air auf viele Features halt verzichten werden. Mhm. Alleine schon, wie gesagt, aufgrund der Akkulaufzeit, weil wenn das ein Gerät ist, wo du nur Kompromisse eingehen musst, als bisheriger iPhone-Nutzer,
macht das
ja eigentlich wirklich gar keinen Sinn, so ein Ding zu bringen.
So ist es. Sehe ich genauso. Und vor allen Dingen, ich habe aus, ich meine, das ist jetzt nicht repräsentativ, aber aus meinem Bekanntenkreis höre ich nicht, dass jemand ein dünneres Gerät haben will oder dass das störend ist. Das Einzige, was den einen oder anderen stört, dass die Display-Diagonale halt zu groß ist. Das kann man halt ändern, indem man halt ein kleineres Gerät kauft. Aber ich höre nicht, das ist mir zu viel, wobei, zu dick etc. Ne?
Also, wobei einem das Apple natürlich auch nicht einfacher macht. Das Mini gestrichen,
die Displays gut
werden ständig größer, auch wenn es halt immer nur ein paar Millimeter sind. Ja, trotzdem wird das Ding ja immer größer. Von daher wird es schwierig.
Naja gut, zwischen Pro Max mit 6,9 und den 6,3 von dem normalen Pro, die wir jetzt haben, ist natürlich schon mal ein Unterschied. Wo wir beim nächsten...
Ja, so viel ist der auch nicht mehr. Früher hatten wir mal 4, ja, 3, wir waren mal unter 4.
Ja.
Aber du kennst auch das Mini noch, ja, das hatte eigentlich auch eine schöne Größe. Klar, kleiner als mein 13 Pro würde ich jetzt auch nicht unbedingt gehen wollen, aber...
Da gab es natürlich auch, da war das Anwendungsverhalten auch ein ganz anderes. Heutzutage macht man ja wesentlich mehr oder noch mehr mit dem Smartphone als das, was man früher mit den Geräten getan hat. Das hat sich alles weiterentwickelt und die Nutzungszeiten haben sich natürlich auch nach oben geschraubt und dementsprechend auch die Anwendungen.
Ja, ja, aber irgendwann hast du wirklich so ein Tablet in der Hose, ja. Beziehungsweise.
Ja, wo auch immer. Das ist korrekt, ja. Gut. Aber wie gesagt, Promotion, wie gesagt, da gibt es zwei Gerüchte. Ross Young hat gesagt, der Display-Experte, es wird ein Promotion geben und nicht nur ein statisches 120-Hertz-Display, sondern wirklich auch ein reines Promotion-Display. Da bin ich gespannt. Und normalerweise hat der Mr. Ross Young einen extrem guten Track-Record. Und ich gehe halt auch davon aus, dass einfach dieses Feature runtertropfen wird, weil wir haben jetzt ja so lange Jahre Promotion in den Top-Geräten, in den High-End-Geräten. Nun wird es auch mal Zeit, dass das Ganze runtertropft. Naja. So, und dann gibt es noch ein paar Sachen zum Standardmodell. Das Standardmodell soll angeblich nur marginale Veränderungen haben zum iPhone 16. Das heißt, es soll weiterhin den A18-Chip beinhalten. Da soll es kein Upgrade geben. Das hatten wir ja auch einige Jahre, dass die Standardmodelle den Vorgänger-SoC hatten aus dem Vorjahr und nur die Pro-Modelle dann den neuen SoC bekommen. Dann gab es dann wieder eine Gleichheit, dass die Geräte SoC-technisch identisch waren, bis auf auf die Ausstattung der Kerne, dass das Max dann nochmal eine andere Kernvariante hatte oder einen Kern mehr hatte oder die Pro-Geräte einen Kern mehr hatten, aber im Endeffekt auf der gleichen Basis gewesen sind. Und jetzt scheint es wieder so zu sein, dass Apple zurückgeht und da wieder so eine SoC-technische Zweiklassengesellschaft aufbauen möchte. Halte ich für nicht so schön. Finde ich dann auch uninteressant, sich dann eventuell, oder es gibt dann wieder weniger Gründe, sich dann für ein Upgrade zu entscheiden, von 16 auf 17. Und optisch soll es angeblich auch sehr ähnlich aussehen, wie das 16er Modell. Der einzige Unterschied soll angeblich sein, dass man von 6,1 Zoll auf 6,3 Zoll gehen möchte, von der Diagonale. Da bin ich gespannt. Das sagt jedenfalls Ross Young. Aber ich finde es sehr bedenklich, dass man da jetzt wieder eine SoC-technische Differenzierung fahren möchte. Naja, nicht schön. Ja.
Mir stellt sich halt da nur die Frage, was hat Apple generell mit den Chips halt vor?
Wie meinst du das?
Ja, der 18 ist nicht schlecht. Den kannst du halt relativ lange vielleicht in die Geräte stecken. Aber wenn sie den 18er weiterfahren und auch in das iPhone 17 entsprechend verbauen, weil sie da, wie gesagt, das ist eine abgehangene Technik, ja, die ist ausreichend, ja, oder bietet noch genug Potenzial für das iPhone. Du musst da mit dem 18er, wenn du den jetzt nochmal verwendest, ja auch für die Lebenszeit von dem 17 rechnen. Also hast du ja nochmal ein Jahr länger,
wo ja, du
den 18 ja auch entsprechend supporten musst. Mhm. Und du ja, was Features beziehungsweise was OS-Updates und Feature-Updates betrifft, ja da entsprechend länger eine Kompatibilität, nicht von allen Features, aber zumindest mal vom OS und von den Grund- oder von einheitlichen oder von Features, die du halt über die komplette Palette einfach rechnest, ja dann auch gewährleisten musst.
Das ist
und
richtig.
Und das ist halt die Frage, ja, was halt den Support betrifft. Weil ich gehe nicht davon aus, dass Apple einfach kürzer auch supporten will, weil das ist ja mit ein Grund, ja, wo man ja immer sagt, hier mit dem iPhone hast du halt auch die Supportzeit einfach, auch was OS-Updates, Sicherheitsupdates etc. Features betrifft, ja. Mhm. Dass du beim nicht immer die latest und greatest Features eventuell hast, okay, das hatten wir ja auch schon, dass einige Features dann bestimmten Modellen vorbehalten waren, aber im Grunde ja hast du da ja relativ lange eine Zeit, wo du auch mit Updates versorgt wirst. Mhm. Und da streckst du das ja nochmal um ein Jahr nach hinten raus. Die Frage ist ja einmal, wie gesagt, OS und Feature Support. Die andere Frage ist halt die Kapazitäten, die dadurch frei werden, dass du das Grund- oder das Basismodell mit dem 18er ausstattest. Was soll halt mit den Kapazitäten, die du da halt einsparst oder freisetzt, dadurch, dass halt weniger Chips oder höher oder neuere Chips in deine iPhones verbaut werden, was machst du halt mit dieser Kapazität? Willst du die dann in die M und in die macOS-Produkte stecken? Willst du da von der Produktion her halt wieder irgendwo ein Extreme machen? Oder aber kaufst du mehr von dem und weniger von was anderem? Mhm. Könnte ja auch sein.
Das ist die Frage, ja.
Und das ist halt die Frage, die sich mir stellt. Wie gesagt, dass Apple davon ausgeht, dass der Chip noch ausreicht, okay, das ist eine Sache.
Ja, ja.
Wie du schon angesprochen hast, das ist halt ein Grund weniger, ein Upgrade zu machen, wobei
Wer
einen 16er hat, die meisten sind nicht in einem Zyklus drin, sich einen 17er zu kaufen.
Ja, aber wenn der SoC halt noch identisch ist, dann ist ja noch weniger ein Anreiz gegeben. Gesagt,
die meisten würden eh kein Upgrade machen vom 16 zum 17, was halt das Basis- oder das Standardmodell betrifft.
Ja.
Und da, wenn jemand wirklich jährlich ein Upgrade machen will, ziehst du den vielleicht auch auf ein Pro-Modell.
Wenn oder du ziehst ihn ins Negative, dass er gar kein Upgrade macht. Dass er sich dann, also diese Wackelkandidaten nach dem Motto, naja, grade ich jetzt ab oder nicht? Och, der hat ja den gleichen Chip drin. Och, ich lass es sein.
Das ist halt die Frage, inwieweit, je nachdem, wie halt die Preisgestaltung ist, würde der eventuell zu einem Air greifen oder zu einem Pro? Das ist ja auch wieder die Frage, inwieweit willst du das vielleicht darüber steuern?
Das kann auch sein, aber man weiß natürlich nicht, ob der Kunde wirklich so denkt, dass er dann in den Pro-Bereich hineingeht oder ob der dann wirklich so denkt, boah, dann behalte ich mal.
Ja, oder wie gesagt, oder ein Air, je nachdem, was da halt für ein Chip drin ist, dass du dann sagst, okay, ich will mir dieses Jahr ein neues kaufen und dann wird es halt ein Air. Oder aber, wie gesagt, ja, okay, ich war sowieso schon am Fans und dann wird es vielleicht ein Pro, aber wie gesagt, das ist, mein Gott, wenn man sich mal die Haltedauer oder die Nutzungsdauer von so einem iPhone anguckt, es sind nicht so viele, die wirklich jährlich
sich mittlerweile ein iPhone kaufen. Es wird immer weniger, ganz klar.
Und wenn du beim 16er bist, wie gesagt, wenn da nicht weg, so ein Air ist halt wieder so ein Grund.
Ja, klar.
Je nachdem, was bei den Pros kommt, das wäre vielleicht nochmal so ein Grund, aber ansonsten so viel
tut sich da ja
mittlerweile nicht mehr. Die Haltedauer oder die Nutzungsdauer wird einfach länger.
Ja.
Klar, es gibt einige, die nach unten durchreichen oder in die Familie weitergeben, okay. Aber auch das hat, glaube ich, nachgelassen. Zumindest sieht man das ganz deutlich an den Zahlen zu den iPads. Die Nutzungsdauer wird einfach länger. Und gerade auch in der wirtschaftlichen Situation, die wir aktuell sind, denke ich mal, wird es dieses Jahr auch einige Käufer oder potenzielle Käufer geben, die sich das vielleicht doch nochmal etwas genauer überlegen. Auch je nachdem, wie die Preisgestaltung bei Apple aussehen wird, was die ganze Tarifstruktur, was mit den Einfuhrzöllen einfach betrifft. Ja.
Ja.
Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Wie wird die Preisgestaltung bei Apple aussehen? Werden sie einen Großteil auffressen? Werden sie es auf die Welt umlegen? Steigen die Preise überall und dafür in Amerika nicht so stark?
Das ist ja das Problem. Im Moment hat ja Mr. Trump da einen sehr, sehr großen Einfluss drauf. Und es wird ja von Tag zu Tag spannender, was da passiert. Im Moment zerfleischen die beiden sich ja gegenseitig, Musk und Mr. Trump. Und ich sage mal so, das war ja auch nur eine Frage der Zeit, dass das passieren wird. Dass das passieren wird, was sie jetzt da abziehen. Ich war nur überrascht, dass das schon so früh passiert.
Okay, Musk ist ausgeschieden und die sind anscheinend da nicht im besonders, zumindest mal was so ein, zwei Themen betrifft, hatten sie ja da eh schon unterschiedliche Ansichtsweisen. Selbst oder die letzten Wochen, wo Musk ja noch in Anführungszeichen im Amt war, hat er ja auch schon gegen die Big Beautiful Bilder sich geäußert und zieht das natürlich jetzt, wo er raus ist, gnadenlos durch. Ja. Auch weil er natürlich mit Tesla direkt betroffen ist, ja, weil da steht ja auch drin, dass die ganzen Subventionen in Bezug auf E-Auto wegfallen sollen. Aber das eine befeuert natürlich nur das andere. Ja. Dann sagt Musk, wir müssen uns überlegen, ob wir nicht die ganzen Verträge, die wir als Staat mit Musk, auch gerade was SpaceX betrifft, halt überdenken müssen. Dann sagt Musk, okay, dann stellen wir hier Dragon mal kurz ein, ja, mit denen die Versorgungsflüge und die Transfers zur Raumstation stattfinden. Das wird noch lustig die nächsten Wochen.
Das wird lustig und die Frage ist ganz einfach.
Also in Anführungszeichen.
Ja, die Frage ist halt, das ist eine große Schlammschlacht und wer hat mehr Schlamm, den er werfen kann und was hat...
Beziehungsweise, wer hat was da über den anderen halt?
Genau, was hat Musk in der Hinterhand an Informationen, die Trump schaden könnten? Im Moment ist es so, dass Trump letztendlich durch seine Macht und durch seine Position am längeren Hebel sitzt. Aber wie schnell kann diese Macht gestört werden durch Musk und durch irgendwelche Hintergrundinformationen, die er noch in der Hinterhand hat? Das ist die Frage. Ja, das wird spannend, dass diese zwei Idioten sich da jetzt gegenseitig bekämpfen, das hätte ich so schnell nicht gedacht. Dass das kommt, war klar, aber dass das so schnell kommt, naja, mal schauen. Gut, das zum politischen Exkurs. Jo, ich bin gespannt, was passieren wird mit dem iPhone und letztendlich auch mit der WWDC.
Ja, ist ja noch ein bisschen hin. Ah, okay, WWDC.
Nee, das ist ja am Montag.
Around the corner, Dienstag.
Ach, Dienstag. Nee, Montag ist der 9.
Montag?
Montag.
Ach, am Feiertag auch noch.
Ja, ist doch gut.
Ja. Wieso hatte ich jetzt Dienstag? Also nee, okay, sonst war es als Dienstag. Ja,
genau. Dienstag muss man wieder arbeiten gehen. Kann man den ganzen Kram verdauen, was uns Apple da gezeigt hat.
Ja.
So, lass uns noch mal kurz über das iPhone 16e sprechen. Das haben wir auch mal gerne beobachtet und beobachten es immer noch. Und da gibt es jetzt neue Zahlen, wie gut sich das Gerät verkauft, wie gut sich das Gerät im Markt etabliert hat. Das ist ja letztendlich auch aufgrund der Preiserhöhung von dem Gerät und der Positionierung ganz interessant, finde ich. Und die Kollegen von Counterpoint Research haben also ein paar Zahlen rausgeworfen. Das Gerät landete im März 2025 auf Platz 9 der Verkaufscharts in Europa. Das klingt jetzt gar nicht so schlecht, aber wenn man sich die Geräte anschaut, iPhone SE aus dem Jahre 2022, da liegt das iPhone immer noch 17% unter dem, also das iPhone 16e unter dem iPhone SE 2022 und es liegt sogar 20% unter dem iPhone SE aus dem Jahre 2020.
Also was die Verkaufszahlen betrifft dann? Oder?
Was die Verkaufszahlen also
ja, betrifft. Verkaufscharts, ja.
Genau. Das mag natürlich auch an den Preisen liegen, sagte ich ja eben schon. Der offizielle Preis liegt ja bei 6,99 vom 16e und der Preis vom 2022er SE lag bei 519 und beim 2020er SE sogar bei 479. Und das ist natürlich klar, dass man durch diese, und das sind jetzt die offiziellen Zahlen von Apple oder die Verkaufs-, oder die Preise von Apple gewesen. Die Straßenpreise lagen ja da teilweise dramatisch drunter. Und natürlich liegen die Straßenpreise vom 16 SE im Moment auch unter denen von Apple, ganz klar. Aber dennoch wesentlich teurer als die alten SE-Preise. Ja, es ist zwar solide, aber es kann der alten SE-Reihe nicht das Wasser reichen. Kritische oder positive Befürworter von dem 16e sagen natürlich auch, es ist jetzt kein Replacement-Gerät zu der SE-Reihe, es ist eine neue Produktkategorie. Anyway, es ist trotzdem das günstigste Gerät, was Apple uns derzeit anbietet, genauso wie es damals das iPhone SE gewesen ist. Also ist es doch in irgendeiner Weise schon vergleichbar oder den Vergleich muss sich das Gerät gefallen lassen. Nach meiner Meinung. Ja.
Ja, muss es.
Ja.
Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass das Gerät sich so gut verkauft.
Aufgrund der massiven Defizite. Für mich massiv.
Nee, MagSafe. Aufgrund des Preises.
Preis. Ja gut.
Gerade im Business-Umfeld ist der ja. Druck aus der Android-Welt so groß.
Das ist korrekt.
Die günstiger zu haben sind und die vom Feature-Set nicht wirklich schlechter sind. Ja.
Aber wenn das Feature-Set jetzt höher gewesen wäre, jetzt noch mit MagSafe etc., hätte sich der Preis wieder etwas kompensiert. Ne? Ja. Also wenn das Ding jetzt wirklich noch MagSafe gehabt hätte, dann wären diese 699 etwas besser zu ertragen gewesen. Ich verstehe auch nicht, warum sie das weggelassen haben. Ich kann es bis heute nicht begreifen. Habe ich keine Erklärung für. Anyway. So. Wir sind eigentlich mit dem Hauptthemenlauf durch, würde ich sagen, oder?
Mhm.
Wir könnten jetzt in die Gadget-Ecke abbiegen. Ne?
Kannst du gerne machen, ja.
Gut. Und das ist jetzt ein Gadget, was ich schon mehrmals angeteasert habe. Und wir haben ja heute absichtlich nicht mit Haus und Garten angefangen in der Sendung, weil normalerweise reden wir ja in den letzten Wochen immer gerne über Haus und Garten, weil ja wieder bei uns beiden die Saison begonnen hat, die Gartensaison begonnen hat. Und das legen wir jetzt ans Ende der Sendung, weil ich habe jetzt mal wieder ein Garten-Gadget was ich hier seit einigen Wochen getestet habe. Ich habe mir auch absichtlich etwas mehr Zeit gelassen, weil der Anwendungsbedarf ist jetzt nicht so regelmäßig da wie bei einem Kantenschneider oder bei einem Rasenmäher oder whatever, sondern das ist jetzt halt nur ein spezieller Einsatz, ein punktueller Einsatz, der jetzt nicht so oft ist, wie bei anderen Gartengeräten. Und deswegen finde ich es auch gut, dass ich mich damals für ein modulares Gartensystem entschieden habe oder Werkzeugsystem entschieden habe. Wir erinnern uns, wir haben ja ausführlich schon mal über die IGO Gartenprodukte oder über die Werkzeuge gesprochen, die mit dem sehr potenten und leistungsstarken Akkusystem. Das haben wir auch alles schon sehr ausgiebig besprochen. Da gab es auch sehr viel positives Feedback aus der Hörerschaft. Es haben sich auch einige Hörer gemeldet, die sich Geräte aus dem Hause IGO angeschafft haben und wirklich gemeint haben, ich habe nicht übertrieben und sie wirklich sehr damit zufrieden gewesen sind. Und da gab es sehr viel positives Feedback. Und gerade wenn bei uns in einem klassischen, ja, technischen Podcast, der jetzt nicht unbedingt so viel mit Gartengeräten zu tun hat, ist da so viel positives Feedback aus der Community kommt, zu den Produkten, bin ich doch immer sehr begeistert oder finde ich das sehr schön, dass auch einige Hörerinnen und Hörer dabei sind, die das gut finden, wenn wir über Gartengadgets sprechen. So, und heute sprechen wir primär über einen Boden, über eine Bodenfräse oder einen Aufsatz oder über den Bodenfräsenaufsatz von IGO. Bevor wir aber das tun, möchte ich nochmal einen ganz kleinen Rückblick machen auf das letzte Produkt, was ich besprochen habe. Das war nämlich der Kehrbesenaufsatz. Den hatte ich primär schon besprochen und ich habe ihn primär in einer Jahreszeit besprochen, wo noch gar kein Schnee lag, logischerweise. Das war so im Spätsommer, Frühherbst. Und da habe ich gesagt, was man da alles so machen kann. Und das hat auch alles hervorragend funktioniert, Oberflächenreinigung etc. Aber ich konnte noch nicht drüber sprechen, wie sich das Gerät oder der Aufsatz bei Schnee verhält. Und das Ding hat sich sehr positiv angelassen. Ich konnte da sehr effizient mit Schnee fegen. Natürlich ab einer gewissen Schneehöhe oder einer Schneebedeckung hat das Ding dann auch Probleme. Ganz klar, wenn es zu viel ist, hat das Ding auch Probleme. Aber bei einer normalen Schneedecke, in Anführungsstrichen, habe ich da keine Probleme gehabt, auch die Kehrbürste für Schnee zu verwenden. Das hat hervorragend funktioniert. Und wenn man dann wirklich mehr Schnee hat, vielleicht sogar im Mittelgebirge lebt, im Harz lebt, ich lebe ja hier am Harzrand quasi, dann sollte man sich vielleicht für eine Schneefräse entscheiden, die es ja auch gibt als Aufsatz für die IGO-Produkte. Dann ist dann vielleicht die Kehrbürste ein wenig schwachbrüstig oder zweckentfremdet. Aber für normale Schneeverhältnisse im Flachland hat sich das bei mir ganz gut angelassen. Das nochmal so als kleiner Recap. Und weil es ja auch viele Fragen aus der Hörerschaft kamen, wie hat das funktioniert? Und bei mir hat es gut funktioniert, bei den Schneemengen, die es bei uns im letzten Jahr und in diesem Jahr gegeben hat. Das nur dazu. Und das ist ja auch das Tolle, Multifunktionsaufsatz, da kann man natürlich halt die ganzen Aufsätze wechseln. Jetzt ist wieder die grüne Saison, jetzt muss man wieder Kanten schneiden etc. Und jetzt kann man wieder mit dem Kantenschneider arbeiten oder, wie gesagt, auch mit der Bodenfräse. Und ich habe ja auch schon öfter mal im Podcast gesagt, dass der Problempunkt bei mir ist, dass ich einen Vorgarten habe, wo ich regelmäßig rein muss, dass man den kultiviert, dass man das Unkraut rausholt, dass man ihn wieder schön gestaltet, dass es wieder attraktiv aussieht. Und das ist die Gartenarbeit, die ich am meisten hasse. Es nervt halt. Also ich mähe gerne Rasen, ich schneide mittlerweile sehr gerne Kanten, ich mache vieles gerne, aber den Vorgarten, das ist ein Fleck bei mir im Garten, der mich nervt und wo ich immer sehr ungern reingehe. Und gerade der Vorgarten vor dem Haus sollte doch einigermaßen repräsentativ sein. Und da habe ich mir überlegt, mich mit einer Bodenfräse zu beschäftigen. Und deswegen eine Bodenfräse oder eine kleine Bodenfräse, weil die dann auch überall dazwischen kommt. Gerade die von IGO ist relativ kompakt und ist auch für kleine Stellen gut geeignet oder für kleine Flächen gut geeignet, weil sie halt eine Arbeitsbreite von 24 cm und das ist schon relativ kompakt und da kommt man noch relativ gut zwischen den jeweiligen Bepflanzungen durch. Und ich muss jetzt zugeben, aufgrund dessen, dass ich jetzt ja vorhabe, damit im Vor oder vorab regelmäßig damit im Vorgarten zu arbeiten, habe ich auch so ein bisschen den Vorgarten an die Bodenfräse angepasst. Ja, also, dass ich so den Arbeitsbereich oder den Vorgarten halt auch so ein bisschen auf meinen Workflow angepasst habe. Weil so ein paar Pflanzen standen da halt nicht so weit auseinander, dass ich da mit der Bodenfräse zwischenkomme. Und das habe ich jetzt so ein bisschen umarrangiert und habe da eine Kompatibilität geschafft. Und das funktioniert hervorragend. Und die hat auch sehr, sehr viel Leistung aufgrund des starken Akkusystems. Fast schon zu viel Leistung. Und dabei bin ich sehr froh, dass man das Ganze auch stufenlos regeln kann. Also die Drehzahl auch stufenlos anpassen kann. Was natürlich auch bei allen anderen Aufsätzen funktioniert. Aber hier macht es noch mehr Sinn, dass ich diese ganze Power nicht auf einmal in den Boden ramme und mir da der Boden um die Ohren fliegt. Und hierbei ist es auch ganz wichtig, das Schutzblech zu installieren. Das ist wichtig, das sollte man tun. Das ist übrigens das Einzige, was man noch anbauen muss. Der Rest ist komplett vorinstalliert. Also die Drehsterne oder die Frässterne sind komplett vorinstalliert. Man muss eigentlich nur noch das Schutzblech installieren. Und das ist eine Schraube, die man festziehen muss. Und dann war es das auch. Und das Werkzeug, was man dazu braucht, der kleine Imbusschlüssel, ist auch im Lieferumfang enthalten. Und ich empfehle dringend, das Schutzblech zu installieren, sonst hat man da wirklich sehr viel Erde, die man da um die Ohren gehauen bekommt, gerade wenn man auf großer Drehzahl arbeitet. Die Arbeitstiefe ist maximal 21,5 cm. Das kann man natürlich individuell anpassen, je nachdem, wie tief man arbeiten möchte. Und das ist, wie gesagt, die maximale Arbeitstiefe. Und das Ding hat wirklich sehr, sehr viel Power. Nicht nur, um einen Vorgarten zu kultivieren, sondern auch, um eine sehr feste Bodenstruktur umzuarbeiten. Ich habe das an einer Stelle ausprobiert, wo schon sehr viel Rasen gewachsen ist, den ich eigentlich oder eine kleine Stelle, die ich eigentlich umsetzen wollte als kleines Mini-Beet. Und selbst diesen festgewachsenen Rasen hat das Ding umgearbeitet und hat es halt kultiviert als Beet oder als Ackerfläche in Anführungsstrichen. Und ich war überrascht, wie viel Kraft doch dort drin steckt. Und da hat einmal mehr das Akkusystem gezeigt, was an Power und Leistung wirklich zu realisieren ist. Obwohl ich am Anfang sehr skeptisch war, ob diese Bodenfräse das wirklich alles abbilden kann, was man halt benötigt oder was man halt braucht. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht und kein Aufsatz hat mich bisher enttäuscht. Und ich muss sagen, dieses ganze Multifunktionssystem und diese ganzen Werkzeuge, Das sind die besten Werkzeuge im Garten oder generell so im Werkzeugbereich, im Outdoor-Werkzeugbereich, die ich die letzten Jahre getestet habe. Und das ist so eine Arbeitserleichterung. Und ich möchte auch nie wieder solche Geräte haben. Also gerade speziell solche Geräte, wo man ja auch klassischerweise vielleicht gerade im Freischneiderbereich mit Motoren arbeitet, mit irgendwelchen Zweitaktern arbeitet oder so ein Zweitakter-Gemisch arbeitet. Die sind erstmal laut, dann stinkt es, die sind wartungsintensiv. Ich möchte nie wieder mit Motoren arbeiten. Das nervt halt einfach. Und gerade mit dieser Leistung und diese Vorteile, die man mit dieser Akkutechnik hat, das hat mir so viel Spaß gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, das war eine gute Entscheidung, dass ich darauf umgestiegen bin.
Klingt gut, ja.
Ja, so ist es. Also ich bin durchaus zufrieden. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde von der Firma Ego, das hat jetzt nichts mit Problemen zu tun in der Handhabung, sondern einfach mit der Produktpalette. Warum hat die Firma Ego keinen Frontrasenmäher? Die haben auch richtige Aufsitzrasenmäher auf Akkutechnik, aber die ganzen Geräte, die es von Ego gibt, haben ein Mittelmähwerk. Aber so einen klassischen Frontrasenmäher gibt es halt nicht. Und die Marktbegleiter, die ja leider teilweise noch mit Verbrenner unterwegs sind, wie Steiger oder Husqvarna, die haben halt ganz viele Rasenmäher oder eine sehr große Produktpalette mit Frontmähwerk. Und das ist der einzige Grund, warum ich halt noch nicht im Ego-Bereich auf einen Aufsitzrasenmäher umgestiegen bin, weil es gibt leider kein Rasenmäher mit Frontmähwerk. Und ich kenne ganz, ganz, ganz viele Kunden, die auf Frontmäher schwören, weil du hast ganz wenig tote Punkte, logischerweise. Und das wäre wirklich auch gerade für den europäischen Markt eine Bereicherung, ein Gerät mit Frontmähwerk zu haben. Das würde mich unendlich glücklich machen. Aber okay. Was nicht ist, kann ja hoffentlich noch werden. Gut, das zur Gadget-Besprechung.
Okay, wunderbar, schön.
Haben wir's. Das ist ja heute eine sehr kurze Sendung, sehe ich gerade.
Ja, das hast du jetzt schon öfter gesagt.
Ja, ist ungewöhnlich dafür, dass wir immer so anderthalb, zwei Stunden sprechen, aber du hast ja auch noch Babysitting, hätte ich bald gesagt.
Straffes Zeitprogramm.
Zeitprogramm.
Nein, da steht heute noch mehr an.
Du musstest ja eine Lücke finden.
Allerdings keine Gartenarbeit, denke ich zumindest mal nicht mehr, weil heute Morgen war der Rasen noch viel zu nass zum Mähen, aber das müsste eigentlich auch mal wieder gemacht werden.
Ja, das Wetter ist im Moment sehr wechselhaft, das ist das Problem. Ja. Ne? Ich habe dann am Dienstag Rasen gemäht, obwohl ich da davor den Freitag auch schon Rasen gemäht hatte. Und da guckte mich mein Nachbar ganz groß an, wieso ich dann jetzt Rasen mähe. Und habe ich zu ihm nur gesagt,
zu wenig, zu kurz, zu lang. Nee,
dann habe ich zu ihm gesagt, guck doch mal auf den Wetterbericht. Mittwoch Regen, Donnerstag Regen, Freitag Regen. Und wir können erst wieder frühestens Dienstag mähen, Montag ist Feiertag. Und was hat er gemacht? Er ist Mittwochmorgen ganz früh in den Garten gegangen, wo es noch nicht geregnet hat, und hat auch noch mal Rasen gemäht. Aber sich erst darüber aufregen, dass ich schon wieder Rasen gemäht habe, das ist immer lustig. Ja, so ist das. Gut, in diesem Sinne hören wir uns dann nach der WWDC wieder am nächsten Wochenende irgendwann.
Irgendwann, genau.
Und ich hoffe, alle unsere Wünsche werden erfüllt. Was ein Wunder wäre. Ich habe ganz viele Wünsche, aber naja.
Boah, ich habe so wenige. Irgendwas wird dabei sein.
Ja, schauen wir mal.
Jo.
Okay. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschö.